Weil du über Opfer-Täter-Umkehr gesprochen hast oder Schuld, ne, Umkehr. Da was ganz, ganz wichtig ist, was ich damals hören hätte müssen und vielleicht auch gehört habe, aber nicht nie, wahrscheinlich nie genug hören kann, ist, sind die Sätze: Es war nicht deine Schuld. Du warst ein Kind. Was passiert ist, ist schlimm und ungerecht. Du trägst keine Verantwortung daran.
Hi und herzlich willkommen zum Survivor Queen Podcast, dem Podcast von und für Opfer, Betroffene und Überlebende von sexualisierter Gewalt. Dieser Podcast ist voll mit Mutmachgeschichten von vielen tollen und starken Survivor Queens und außerdem voll mit Tipps und Tricks von ExpertInnen rund um das Thema Traumaaufarbeitung und vielem mehr. Wir sind Mai Nguyen, Traumatherapeutin, und Famia Atalanta, Sozialarbeiterin. Wir begleiten dich als Hosts durch diesen Podcast. Dieser Podcast wird dir von der gemeinnützigen Survivor Queen Organisation präsentiert und über Spenden finanziert. Wir wünschen dir viel Inspiration, viel Freude, viele Aha- und Heilungsmomente beim Hören. Willkommen zum zweiten Teil des Interviews mit Thaddäus Helm. In diesem Teil wird es nerdy. Wir sprechen nämlich über seine Forschungsarbeit zum Thema Stigmatisierung bzw. Entstigmatisierung von männlichen Betroffenen von sexualisierter Gewalt. Und da wird es richtig, richtig wissenschaftlich. Wir gucken uns Definitionen an. Was ist Stigmatisierung eigentlich? Wie wirkt sie sich auf die Menschen aus, die stigmatisiert werden? Was ist mit Tabuisierung? Was ist mit Diskriminierung, welche Arten von Stigmatisierung gibt es eigentlich, wie zum Beispiel die Selbststigmatisierung oder die assoziative Stigmatisierung. Also es wird nerdy, wir gehen in Zahlen, Daten, Wissenschaft und Fakten rein. Viel Freude damit!
Und damit, glaube ich, sind wir auch endlich bei der Masterarbeitsthema, Thaddäus. Wir haben jetzt schon ganz oft so einmal dran vorbeigeschliffen. Lass uns mal drauf schauen. Ich glaube, da sind jetzt alle ganz, ganz neugierig. Deine Forschungsarbeit ging um das Thema Destigmatisierung. Magst du uns einmal einen Überblick geben? Worum ging es in der Arbeit? Was hast du untersucht?
Genau. Also ich habe so aus Medienforschungssicht quasi, ne, muss ich eine Arbeit schreiben und hatte eine und habe dann deswegen meine Arbeit in die Richtung gemacht. Ursprünglich übrigens wollte ich Podcast hier, da bin ich, für den ich gearbeitet habe. Da habe ich ja auch mit ganz, ganz vielen verschiedenen Menschen mit Behinderungen zusammengesprochen. Das war ein Podcast, weil Vielfalt fetzt, falls den jemand kennt oder kennenlernen möchte. Und deswegen wollte ich eigentlich erst in die Richtung gehen. Und dann hat es auch da wieder eine Weile gedauert, bis ich gemerkt habe, Moment, wie wäre es denn damit, was zu nehmen, was mich selber auch irgendwie betrifft? Weil letztendlich ist es das, was mich auch interessiert, ne? Oder wo ich auch einen Zugang zu habe. Ja, und so bin ich auf das Thema Stigmatisierung von sexuellem Kindesmissbrauch gekommen. Und ganz generell ging es darum, zu schauen, inwiefern man in Medien, in dem Fall in einem Zeitungsartikel, eine Person so darstellen kann, dass sie von Dritten, also von nicht betroffenen Leuten, weniger stigmatisiert wird. Was heißt jetzt Stigmatisierung? Ich glaube, wir alle kennen das so ein bisschen als negativen Begriff, aber es ist vielleicht nicht ganz sicher, was es jetzt meint. Das klingt so ein bisschen verwandt mit, ja, mit Diskriminierung oder sowas. Aber so richtig klar ist es vielleicht nicht. Ganz generell, das muss man sagen, es ist auch nicht super klar in der Forschung. Man spricht von Herabwürdigung zum Beispiel von einem Menschen aufgrund einer bestimmten Eigenschaft, ne? Also zum Beispiel aufgrund der Missbrauchseigenschaft. Und da ist dann auch, ja, in der Forschung spricht man davon, im ganzen Prozess der Stigmatisierung angefangen, wie du auch gesagt hast, dadurch, dass man erstmal identifiziert wird mit einer Eigenschaft, mit einer Gruppe, wenn man sich selbst offenbart oder wenn man offenbart wird, sage ich mal. Na, das heißt, dass man zum Beispiel jetzt der Gruppe sexuell missbrauchter Kinder zugehörig ist, dann werden damit erstmal so Tabus, die bei allem Sexuellen ja super wirken, verknüpft. Na, also, oh, Moment, darüber reden wir nicht. Na, also, oh, das ist Gewalterfahrung, sexuelle Gewalterfahrung. Nee, also das ist, boah, das überfordert mich, oder können wir nicht drüber reden. Na? Und dann neben diesem Labeling, der Tabuisierung, auch der, diese Person ist missbraucht, wir sind es alle nicht, die Person ist anders als wir, na, also so ein Outgrouping. Das sind so diese ersten Schritte und das kann dann halt bis zur Diskriminierung, also tatsächlichen negativen Handlungen gegenüber der Person führen. Und das ist so ein bisschen alles, was ich untersucht habe. Ich habe da natürlich viel näher noch bei dem Medien Zeitungsartikel habe ich dann noch ein bisschen mehr untersucht. Alles. Aber das ist erstmal so das Ganze bei Stigmatisierung. Ja, die Einstellungen von Dritten als weniger stimmt zu gestalten. Ich hoffe, das war jetzt so ganz grob verständlich. Das ist ein ziemlich kompliziertes Thema und ich habe selber auch Schwierigkeiten damit gehabt, mich da reinzuarbeiten und auch durchzuarbeiten. Genau, aber so ganz grob hoffe ich, dass es erstmal so ein bisschen verständlich ist, was ich gemacht habe.
Ja,
Genau.
auf jeden Fall. Genau, und für alle, die es interessiert, wir haben auch die gesamte Arbeit von Thaddäus verlinkt in den Shownotes. Also wenn ihr da mehr zu lesen wollt, sowohl euch vielleicht einmal in die komplette Masterarbeit einlesen, als auch Handout, Deutsch, Englisch und sogar die Forschungsdaten, dann ist das ein guter Go-To für euch, einmal in die Shownotes zu klicken und euch da näher reinzulesen, wenn ihr das Gefühl habt, oh, das reicht aber jetzt gar nicht, das, was er in der Podcast-Folge erzählt hat. Ich will mehr wissen.
Genau. Also vielleicht dazu Anmerkung kurz. Ich musste das nicht erstellen. Ich habe das alles freiwillig gemacht, weil ich persönlich möchte, dass es anderen Menschen etwas bringt. Deswegen freue ich mich drüber, wenn irgendjemand sagt, oh, hier habe ich was Neues gelernt beim Lesen des Handouts oder vielleicht sogar der gesamten Arbeit, das sind 96 Seiten, viel Spaß. Genau, oder halt, wer sich in den Datensatz reingucken möchte oder sowas. Das ist alles anonymisiert, na, also deswegen konnte ich das auch zur Verfügung stellen. Genau, also ja, wenn du magst, kann ich natürlich auch einen kleinen Deep Dive machen in das ganze Thema rein,
Yes.
was ich dann jetzt letztendlich rausgefunden habe und sowas rausgefunden habe. Ja, okay, du hast Lust. Genau, also jetzt wird es ein bisschen scientific, Leute. Ich hoffe, ich mache es trotzdem nahbar genug und ja, dass alle ein bisschen dran interessiert sind, aber ich persönlich finde es auch super spannend. Also, ich habe, meine Hauptuntersuchungsgegenstand waren ja diese Zeitungsartikel. Da gab es vier verschiedene Stück. Die waren alle mit einem betroffenen Mann, der eben als Kind missbraucht wurde. Darauf wurde auch gar nicht weiter eingegangen. So, diese vier Artikel waren alle ziemlich gleich. Die erzählen so von dem Leben von dem Mann und ja, wie er so im Arbeitsleben zurechtkommt, Familie und all sowas. Und der einzige Unterschied zwischen diesen vier Artikeln ist die sogenannte Recovery Perspective. Und zwar ist das ja, die Darstellung oder die Schwerpunktsetzung auf einen Heilungsprozess, auf Besserung, auf Erfolg, auf Empowerment und sowas. Das heißt, dass ein Artikel sehr positiv von ja, dem Leben des Betroffenen berichtet hatte. Also der hat der Therapie gehabt, der hat ihm super geholfen, der ist generell zwar anfänglich hatte er Probleme, ne, aber ist generell super gut damit dann umgegangen, hat eine Freundin gefunden. Also das ist ein heterosexuelles Beispiel, kann natürlich auch ganz anders aussehen. Und genau, hat eine Familie gegründet, ist auf Arbeit anerkannt, all sowas, ne? Also so ganz viele kleine Indikatoren, sagt man da, so kleine Hinweise darauf, dass ja, bei ihm läuft. So, das ist also eine Perspektive. Und dann gab es noch drei andere. Eine negative erstmal dazu. Das heißt, all das Gleiche, wo es läuft, läuft plötzlich nicht. Therapie hat er angefangen, aber abgebrochen, hat nicht geholfen. Riesenprobleme, auf Arbeit nicht wirklich klarkommen. In der Ehe kracht es auch ein bisschen und all sowas. Ne? Also, so überall kriselt es ein bisschen. Vielleicht ein bisschen krass, wenn ich das so sage, aber guck gerne auch mal bei dem Link rein. Da sind auch die einzelnen Zeitungsartikel dargestellt. Und dann gab es davon nochmal einen intersektionellen Artikel. Intersektionalität heißt ganz grob Mehrfachbetroffenheit und meint, dass ein Mensch, zum Beispiel eine, ich sage jetzt mal ganz grob, eine schwarze oder BIPOC, lesbische Frau mehrfach von Stigmatisierung betroffen sein kann, nämlich aufgrund ihrer Sexualität, ihrer Hautfarbe und ihres Geschlechts. mindestens das. Ne? Also es gibt natürlich auch noch ganz andere Dinge. Prinzipiell kann alles stigmatisiert werden. So, also das war ein dritter Artikel. Das heißt, da ging es neben dem Missbrauch auch um Folgen von Missbrauch, wie PTBS und Depression. Ne? Also das war dann zusätzlich quasi mit reingenommen und ja, im Grunde litt da der Betroffene auch ungefähr gleich stark und in ähnlicher Form drunter wie bei dem Negativartikel. Und der vierte Artikel war dann einfach nur so ein Kontrollartikel, das heißt, das macht man in der Wissenschaft so, um Experimente ja möglichst gut zu machen. Ich glaube, vielen wird das Wort Medikament oder was auch immer bekommen, in der Medizin zum Beispiel, sondern nur irgendwas. Und genauso ist es bei mir quasi, ich brauchte eine Gruppe, die zeigt, so ist es, wenn gar kein Recovery Perspective Framing da drin ist, ne? Also wenn gar kein Schwerpunkt gesetzt wird auf Empowerment und Besserung. Genau, das waren halt diese vier Artikel. Was wollte ich jetzt damit rausfinden? Große Frage. Ich wollte quasi schauen, inwiefern sich die Stigmatisierung von sexuellem Missbrauch zwischen diesen vier Gruppen signifikant unterscheidet. Signifikant bedeutet, ja, statistisch maßgeblich. Na, also einfach ein Unterschied, der nicht einfach dem Zufall, sondern wirklich ja, dem Gegenstand zugrunde zu führen ist. Oh, ich muss den Satz noch zu Ende beenden. Genau. Erstmal soweit. Jetzt Mai, ich frage dich erstmal, hast du das erstmal verstanden? Nicht, dass es so kompliziert wäre, nur dass ich mich teilweise ein bisschen verschwafelt und kompliziert ausdrücke.
Vier Zeitungsartikel, einer Positivfokus, einer Negativfokus, einer intersektional und einer als Test. Yes.
Yes, cool. Okay. Genau. Diese Zeitungsartikel habe ich dann eingebettet in einem Fragebogen, einfach der generellen Bevölkerung, sagt man da, ja, gegeben zum Umfrage durchführen. In der Umfrage haben dann die Probanden und Probandinnen haben dann ja viele Fragen zu sich ausgefüllt, also zum Beispiel inwiefern sie fähig sind, die Perspektive von anderen zu übernehmen in Konfliktsituationen, aber auch allgemein. Dann Fragen zum Beispiel dazu, wie sie zu dem Fallbeispiel, also der porträtierten Person in dem Artikel, wie sie zu der Person stehen, ob sie der zum Beispiel, ob sie diese Person eine Stelle anbieten würden oder ob sie die Person in der Wohnung oder im Haus mit akzeptieren würden und all sowas. Das ist dann schon die Stigmatisierung ein bisschen oder das ist eine Form von möglicher Diskriminierung, wenn die Leute Nein sagen zum Beispiel. Kann ich dann nachher nochmal ein bisschen im Detail aufgehen, drauf eingehen. Ja, und Kontroll, andere Variablen abgefragt, wie zum Beispiel die Empathie oder das Lesevergnügen, also wie gut die Leute den. Und das habe ich gemacht, weil es in einer vorherigen Studie sich, ja, das war in einer vorherigen Studie ein Röhm, der arbeitet auch in Deutschland zur Stigmatisierung, der hat herausgefunden, dass dieses Recovery Perspective Framing eben von diesen Variablen abhängt. So, genau. Also ja, ich muss hier versuchen, irgendwie alles ein bisschen darzustellen. Es ist eine relativ komplexe Studie geworden, auch mit Vorstudien, bei denen ich Betroffene, also andere sexuell Missbrauchte oder Betroffene von sexueller Gewalt, sexualisierter Gewalt, dass ich die interviewt habe, um dieses Stimuli erstmal zu erstellen, weil ich quasi auch natürlich nicht nur von mir persönlich aus meinem Erfahrungsschatz, sondern auch irgendwie allgemeingültig ja diese Zeitungsartikel bauen wollte. Und das sind die Stimuli, die Zeitungsartikel, genau. Also ja, es ist sehr kompliziert und sehr umfangreich, aber auch ja, scheinbar sehr cool, jedenfalls was auch das Feedback dazu sagt. Genau, also das ist erstmal so die ganze Methodik und was ich gemacht habe. Ich mache jetzt erstmal einen Punkt.
Ja. Okay, Methodik angekommen. Was hast du rausgefunden?
Ja, okay. Wir gehen da schrittweise durch. Ne? Ich gebe dir quasi immer wieder die Option, mich zu unterbrechen, wenn irgendwas zu viel wird oder so. Was ich rausgefunden habe, war erstmal relativ teilweise ernüchternd und teilweise positiv überraschend. Zuallererst habe ich mir mal meinen Datensatz angeschaut und habe zum Beispiel geguckt, okay, wie sieht es denn konkret mit der Stigmatisierung aus? Na, das konnte ich machen, weil der andere Forscher nicht zu sexuellem Missbrauch, sondern zu anderen Stigmatisierungsgruppen, sage ich mal, geforscht hat. Der hat nämlich zu ja, verschiedenen Behinderungsformen, aber auch eben psychischen Erkrankungen forscht. Schizophrenie, Depression, Angststörung, Lernbehinderung, Stottern, alles mögliche dabei. Ne? Und er hat dann mittels der sozialen Distanz, was eine Variable für Stigmatisierung ist, genau diese Stigmatisierung erhoben. Und ich konnte dann quasi gucken, ja, okay, wie sieht's denn aus? Also wenn ich jetzt Also bei den Ergebnissen habe ich zunächst erstmal geschaut, was gibt denn der Datensatz her? Also man hat in der Forschung meistens 2, 3 verschiedene Teile, die man macht. Zuerst guckt man sogenannt deskriptiv rein. Das heißt, man schaut erstmal, okay, wie sind die Variablen? Was haben die für Ausprägungen und all sowas? Dann schaut man induktiv rein. Das heißt, man beantwortet seine Forschungsfragen und Hypothesen. Zum Beispiel die Forschungsfrage, dass das Recovery Framing, was ich eben da bei den Artikeln habe, dass das destigmatisierend wirkt, wenn das positiv ist. Ne? Das war so die ganz leitende Forschungsfrage. Und dann kann man immer noch im dritten Teil so explorative Analysen machen, wo man quasi nochmal so ein bisschen guckt, was kann man sonst noch mit den Daten machen. So, nicht so wichtig, aber was kam jetzt eigentlich raus? Also bei dem ersten Teil habe ich erstmal geschaut, okay, wie hoch ist denn die soziale Distanz zu den Betroffenen? Die soziale Distanz allgemein, das hatte ich vorhin schon mal kurz angesprochen, die habe ich gemessen anhand von verschiedenen Selbsteinschätzungsfragen. Na, also inwieweit würdest du mit einem Betroffenen zusammen im Haus wohnen, den Betroffenen bei einem Job empfehlen, den Betroffenen, inwieweit findest du es okay, wenn diese betroffene Person sich in deine Familie einheiratet und all solche Sachen. Also wirklich ganz verschiedene soziale Situationen. Und ich habe erstmal geguckt, okay, wie ist dieser Wert ausgefallen und vor allem, wie ist dieser Wert ausgefallen im Vergleich zu anderen Gruppen, die bei Alexander Röhm, diesem Wissenschaftler, bei dem ich die, von dem ich die Studie her habe, der die Orientierungsstudie gemacht hat zu meiner Studie. Genau, und dann habe ich geguckt, okay, wie ist es denn da bei seinen Gruppen? Ja, und da zum Beispiel war bei ihm Schizophrenie und Depression relativ hoch stigmatisiert. Das heißt, so als psychische Erkrankung, die waren da, da war mehr soziale Distanz da. Das heißt, Leute wollten sich eher sozial fernhalten von Menschen, die dieses Label hatten. Wohingegen das immer weiter abnahm, wenn es um sichtbare Körperbehinderung oder sowas auch ging. Ich glaube, so ungefähr kann man das sagen. Das heißt, das nahm ab über Lernbehinderung hin zu Stottern, Querschnittslähmung, Hörbehinderung und Kleinwuchs. Na, also in dieser Reihenfolge nahm immer weiter die soziale Distanz ab, obgleich die dann jetzt nicht super krass abnahm. Na, also wir reden hier von 0,02 zum Beispiel oder 0,1 Zehntel einer Nachkommastelle oder sowas, was jetzt nicht viel ist, bei einer Skala von 1 bis 5, sage ich mal so, ne? Aber es ist dann trotzdem, wenn ganz, ganz viele Leute teilnehmen, kann das eine ziemlich krasse Gruppendifferenz auch sein. Genau. Und da, überraschenderweise, war sexueller Kindesmissbrauch an der sozialen Distanz am niedrigsten. Und zwar deutlich am niedrigsten. Das heißt, in meiner Umfrage haben Leute angegeben, dass sie gegenüber dem Fallbeispiel und sexuell missbrauchten Menschen, wie dem Fallbeispiel bei Männern zum Beispiel, dass sie da sehr, sehr geringe soziale Distanz empfinden. Ne? Hm. Was erstmal was Gutes ist. Das heißt erstmal, dass zumindest in soziale Distanz, was eine Form von Stigmatisierung ist, ne, zumindest dahingehend sah es ziemlich gut aus. Genau.
Wow.
Aber soziale Distanz, ja, also erstmal gut. Ne? Das heißt, dass erstmal dahingehend das schon mal gut ist. Ne? Also freut mich. Ich muss dazu sagen, dass einige der Teilnehmenden an der Umfrage auch aus meinem persönlichen Umfeld kamen, die sehr sicher eigentlich auch wissen, dass ich selber auch Missbrauchter bin und die offensichtlich irgendwie eine soziale Nähe zu mir haben müssen. Ne? Ansonsten wären wir nicht befreundet oder so. Das heißt, es kann sein, dass deswegen alles ein bisschen nach unten gezogen wurde. Aber das ist erstmal schon so ein Wert, der erstmal für sich steht. Und das ist schon mal cool. Genau. Ich habe neben der Sozialdistanz als Maß der Stigmatisierung auch Stereotype erhoben. Und das ist total spannend. Da gab es 10 verschiedene, die von Georg Schumerus und anderen Autoren 2021 so in einem Telefoninterview mit Betroffenen gebildet wurde. Die würde ich mal ganz kurz wiedergeben. Mhm. Und hier sollte sich jeder mal überlegen, inwiefern, also alle Betroffenen von Missbrauch vor allem, inwiefern diese Stereotype also inwiefern man selbst schon mal mit diesen Stereotypen konfrontiert wurde und vielleicht auch inwiefern man diese Stereotype selbst übernommen hat. Ne? Diese Stereotype sind zum Beispiel männliche Betroffene von sexuellem Missbrauch, aber wie gesagt nicht nur männliche, sondern auch allgemein, in dem Fall sind es männliche, sind für den Rest ihres Lebens geschädigt, haben ein größeres Risiko, kriminell zu werden, haben zu einem gewissen Grad Schuld daran, was ihnen passiert ist, sind nicht fähig, stabile Beziehungen zu führen, sind unvorhersehbar, waren bereits vor der Tat empfindlich, wenn sie eine psychische Erkrankung entwickeln, sind in der Lage, gute Freundschaften zu führen, sind genauso wie der andere für einen verantwortungsvollen Beruf geeignet, kommen ihren elterlichen Verpflichtungen genauso gut nach wie jeder andere und haben eine Krise überlebt und sind dadurch gewachsen. Man merkt schon ein bisschen, die letzten vier, die ich genannt habe von den 10 oder von den 9 waren es, glaube ich, gerade, die waren eher positiver und die vorherigen waren eher negativer. Na, also es wurden quasi Stereotype, also so grundlegende Annahmen allgemein abgefragt. Und auch da war es spannend, dass sich das Antwortverhalten in Zustimmung, Unentschiedenheit und Ablehnung schon recht stark auch unterschied zwischen der Studie, wo ich diese Stereotype her habe, und zwischen meiner Studie. Da war es generell so, dass auch bei mir weniger den negativen und mehr den positiven Stereotypen zugestimmt wurde. Was wieder gut klingt, ne? Was wieder für weniger Stigmatisierung spricht. Genau. Ja, also das habe ich erstmal so untersucht, finde ich total interessant. Vielleicht, Mike, kannst du mal sagen, diese Stereotype, die ich dir jetzt gesagt habe, inwiefern kennst du die aus deiner Arbeit? Gab es einen, bei dem du gedacht hast, ja, das kommt mir bekannt vor, oder das habe ich auch selber schon gehört?
Also ich finde es erstmal total spannend, diese Stereotype zu hören, und habe da auf jeden Fall gleich noch ein paar Fragen zu.
Ja.
Ganz grundsätzlich, ich meine, einige kennen wir auch einfach aus der gesellschaftlichen Debatte, ne? Ich sag mal so ganz klassisch, haben selbst Schuld daran, ne? Das ist ja sowohl, ich sag mal, gesellschaftlich, ne, da sind wir beim Begriff Victim Blaming, ne, dass die Gesellschaft sagt, naja, ist ja selber schuld, und dann kommen noch Zuschreibungen wie, ne, klassisch irgendwie kurzen Rock getragen, geflirtet, was auch immer. Ja. Hinzu, dass es ja dann auch bei den Betroffenen selber, selbst wenn es ihnen nie jemand gesagt hat, dass das quasi so intrinsisch, ne, also dass es quasi, ne, von außen nach innen so angenommen wird, ne, dass dann wirklich auch in meiner Arbeit auch viele Betroffene wirklich das Gefühl haben, selbst schuld daran gewesen zu sein. Und wenn man sich das dann aber mal anschaut, ne, wo glaubst du denn, dass du daran schuld gewesen bist damals als Kind? Was hättest du denn da, also was hast du denn da getan? Ne, dass auf einer rationalen, heutzutage betrachtenden Ebene relativ schnell rauskommt, also rational war ich daran nicht schuld, aber emotional fühlt sich das so an. Ne, und für mich ist es immer, und da sind wir sowohl auf einer gesellschaftlichen Ebene, eine Gesellschaft, die einfach grundsätzlich viel Victim Blaming betreibt, und andererseits können wir uns das auch systemisch anschauen, ne, aus der systemischen Therapie, die Schuldübertragung. Ne, die Schuld liegt ja eigentlich beim Täter, bei der Täterin, bei der Tatperson, und das quasi durch das Vermischen dessen und vielleicht auch eine bewusste, naja, aber ne, das darfst du niemandem sagen, sonst kriegst du Ärger, ne, dass da quasi einmal so eine Scham-Schuld-Umkehr passiert. Also sehr, sehr spannend.
Genau.
Cool,
richtig,
dass ihr den Stereotyp da mit drin
hattet. Also vielleicht dazu ganz kurz, Scham und Schuld sind auch die beiden großen Komponenten der sogenannten Selbststigmatisierung. Na, also das, was du genannt hast, dass diese Stereotype übernommen werden und dass man die in sich drin glaubt, das ist die sogenannte Selbststigmatisierung.
Ah.
Und das sollte ich vielleicht ganz kurz ein bisschen ausholen zur Stigmatisierung. Also Stigmatisierung ist erstmal der Prozess, den habe ich vorhin schon ein bisschen umrissen. Und dann gibt es aber verschiedene Formen davon. Es gibt Stigmatisierung, die von sich selbst ausgeht, die man übernimmt. Es gibt aber generell, das ist das, was auch die meisten kennen, die öffentliche Stigmatisierung, ne, die wahrgenommene Stigmatisierung. So. Das sind so die beiden großen Formen, ne, also von außen und von innen, sage ich mal. Genau. Dann gibt es in der wissenschaftlichen Literatur noch zahlreiche mehr dazu, die verwendet werden. Die meisten davon sind jetzt nicht super wichtig, aber zum Beispiel gibt es auch das assoziative Stigma. Das ist zum Beispiel, wenn die Eltern oder die Freunde von der betroffenen Person bei Missbrauch zum Beispiel, aber auch generell bei Betroffenen von Stigma, wenn die mit stigmatisiert werden. Na, zum Beispiel kann das bei Behinderung der Fall sein, na, dass dann die Menschen komisch reagieren auf die Eltern von einem behinderten Kind zum Beispiel. Ne? Also als ein kleines Beispiel, genau. Also da gibt es viele verschiedene Formen. Und das ist total wichtig zu bemerken und auch anzuerkennen, dass wir alle sowohl unter Selbststigmatisierung leiden, als auch teilweise, weil wir so mit gesellschaftlichen Stereotypen konfrontiert sind, auch irgendwann bestimmt schon mal stigmatisiert haben. Das ist auch nicht schlimm, das passiert. Und es ist wichtig, dass wir das einfach verstehen und anerkennen, dass es solche Prozesse gibt und dass es auch irgendwo Teil der menschlichen Natur ist und ne, und dass wir uns aber darüber hinaus entwickeln können. So, also das vielleicht nochmal ganz kurz dazu, wie das da gehandhabt wird in der Wissenschaft. Und das wollte ich vorhin übrigens auch noch sagen, vielleicht ganz wichtig zur Stigmatisierung, also zum Problem von Stigmatisierung ist nicht der dass der Schaden von zum Beispiel einer sexuellen Gewalterfahrung, dass dieser Schaden bis zu verdoppelt werden kann durch die Stigmatisierung, die oben drauf kommt. Das heißt, jemand leidet unter einer Sache selbst und kann dann aber durch negative Reaktion, durch Diskriminierung, durch Stereotype, durch Unverständnis aus der Gesellschaft doppelt und dreifach darunter leiden. Na, das kann eben dann sein, wenn dem Menschen sämtliche Chancen verwehrt werden, in der Gesellschaft irgendwie aktiv zu werden oder sowas. Ne? Das kommt total auf den Fall an drauf, ne? Also auf das Kriterium, anhand dem man als stigmatisiert gilt und sowas. Ne? Aber es ist eben total wichtig, dass Menschen das auch verstehen und dass wirklich jeder Mensch, wirklich jeder, der das jetzt hört, irgendwie irgendwo von Stigmatisierung betroffen ist. Und das ist total wichtig, weil dann kommt man erstmal ins Denken, naja, Moment, was ist denn so bei mir der Fall? Ne? Was gibt's denn da für Dinge? Oder auch welche, ja, wie gesagt, welche Stereotype habe ich in mir gegenüber irgendwelchen Gruppen, die vielleicht nicht ganz gerechtfertigt sind oder so, ne? Oder verallgemeinern. Genau. Also das wollte ich auf jeden Fall dazu nochmal kurz loswerden. Genau. Du wolltest jetzt noch generell, glaube ich, irgendwie eine Frage stellen zu den Stereotypen, falls du die noch hast, ansonsten kann ich auch weiter.
Genau. Aber da trotzdem nochmal kurz eine Anmerkung. Ich finde es total stark und nochmal ganz, ganz wichtig, dass du das sagst. Ne? Wir stigmatisieren alle. Ne? Genauso wie wir alle rassistisch sind, so wie wir alle sexistisch sind, weil wir, ne, und da sind wir bei der Sozialisierung, weil wir Teil einer Gesellschaft sind und in einer rassistischen und sexistischen Gesellschaft aufwachsen und auch unser Hirn, ne, also ich finde, das ist immer erstmal krass, das anzuerkennen, zu sagen, okay, wait, what? Mai sagt, sie ist rassistisch und sexistisch, ja, aber irgendwie mit weiblich gelesen und vietnamesischen Familienhintergrund, hell, how? Ja, aber weil wir eben in der Gesellschaft aufwachsen und ganz viele Dinge, in Anführungsstrichen, mit der Muttermilch aufnehmen, ja, irgendwie mit der Gesellschaft und wir werden von ganz vielen Menschen großgezogen, LehrerInnen, Freundeskreis, Umfeld, ne, und es ist eine ganz, ganz große Reflexion, die wir heute als erwachsene Menschen haben, mit einem funktionierenden präfrontalen Kortex, ne, mit einem Stirnlappen, der reflektieren und kognitiv denken kann, dass wir, wenn wir uns sowas bewusst machen, ne, wie zum Beispiel das Stigmatisieren, dass wir dann auch aktiv in unserem Alltag, wenn wir bemerken, dass das passiert, wir dann aktiv entscheiden können, ob wir das entsprechend des Stigmas, was unser Hirn uns dann sagt, ob wir entsprechend handeln wollen oder bewusst anders handeln wollen oder vielleicht auch einfach nicht handeln. Ne? Also vielleicht ist ja auch schon ein Nichthandeln ein Handeln, weil es dann anders ist, als ich sonst tun würde. Ne? Und auch da einfach nochmal kurz ein Hirnexkurs. Ne? Unser Gehirn braucht dieses Schubladendenken. Ne? Nichts anderes ist Stigmatisierung, Rassismus, Sexismus. Ja, das ist ja alles eine Schublade, wo ich schnell Menschen und Dinge einkategorisieren kann, was evolutionär gesehen mal total sinnvoll war und auch heute sicherlich noch oft sinnvoll ist. Aber gerade im Kontakt mit anderen Menschen kann das auch mal doof sein. Und deswegen einfach ein ganz, ganz liebevolles, sei liebevoll mit dir. Aber ab jetzt hast du es im Blick. Du hast es jetzt einmal von uns gehört und hoffentlich bemerkst du es beim nächsten Mal und kannst dann aktiv entscheiden, was du damit tust.
Wow. Also super gesagt, ich hätte es echt nicht besser ausdrücken können. Und ich glaube, viele fürchten sich auch ein bisschen vor diesen Begriffen. Oh, ich bin ein Sexist, oh, ich bin ein Rassist, oh, ich bin was auch immer, diskriminierend. Und wie du schon sagst, das ist irgendwo leider ne, natürlicher Bestandteil von uns. Deswegen muss man muss man sich nicht davor verstecken, vor diesen Denkmustern und sowas. Ne? Weil wie gesagt, die sind theoretisch irgendwo in uns allen drin. Und genau, das wollte ich loswerden. Mir fällt auch gerade noch ein, weil du über Opfer-Täter-Umkehr gesprochen hast oder Schuld-Umkehr. Ne, was ganz, ganz wichtig ist, was ich damals hören hätte müssen und vielleicht auch gehört habe, aber wahrscheinlich nie genug hören kann, sind die Sätze, es war nicht deine Schuld. Du warst ein Kind. Was passiert ist, ist schlimm und ungerecht. Du trägst keine Verantwortung daran. Nochmal, Es trifft dich keine Schuld. Du warst ein Kind. Was passiert ist, ist schlimm und ungerecht. Dich trifft keine Verantwortung daran. Du warst ein Kind. Na, und das ist so wichtig, das auch zu verstehen. Na, übrigens nicht nur bei Sachen, die einem selber passiert sind, sondern auch, wenn man selber mal Täter als Kind war. Na? Also habe keine weiße Weste, möchte ich sagen. Na? Ich habe auch wurde auch gemobbt, aber habe eben auch mitgemobbt und sowas und habe da schlimme Sachen auch gemacht und vor denen ich mich gewissermaßen schäme. Aber andererseits erkenne ich das eben auch an und weiß, dass man als Kind einfach nicht diese Rationalität und das Verständnis hat für die Welt, wie wir sie hoffentlich als Erwachsene entwickeln. Genau. Also das vielleicht noch mal so als Randnotiz.
Ja, danke dir. Auch da nochmal. Ja, sehr, sehr stark von dir und auch schöne Sätze. Ich glaube, die dürfen wir uns alle irgendwo hinschreiben.
Ja, ist so. Das sind Sachen, da muss man einmal, das muss man einmal verstehen und sich dann ganz, ganz oft wieder dran erinnern.
Ja, und fühlen. Ne? Das
Ja.
eine ist das Hören und Verstehen
Ja.
und das andere ist,
Ja.
dass es wirklich auch tief ankommt, dass man das auch glaubt und fühlt.
Genau. So, zurück zum Abnörden.
Genau, ich hatte noch
Das,
eine Frage zu
ja,
deinen Stereotypen.
genau.
Du hattest von 10 Stereotypisierungen gesprochen. Hast du die, also das sind quasi 10, die du für deinen Fragebogen ausgewählt hast, aber es gibt noch viel mehr, oder wie bist du auf diese 10 gekommen?
Also es gibt zu sexuellem Kindesmissbrauch erstmal nur die 10, die in der Studie vorkamen, die ich
Okay.
als Referenz genommen habe. Also generell bei wissenschaftlichen Arbeiten, vielleicht mal für alle insgesamt, nimmt man meistens bereits gut bewährte Fragen, was auch immer, ne, Methoden und versucht die nochmal genauso zu machen, um zu gucken, ob man den Effekt zum Beispiel nochmal genauso feststellen kann. Ne, das habe ich auch gemacht. Das nennt man dann Replikation zum Beispiel. Genau, und da kommen also diese her. Ich hatte jetzt nur 9 von denen vorgelesen. Irgendeinen war jetzt hier nicht mit dabei, weil der nicht so ganz reingepasst hat in die anderen irgendwie. Ja, das ist jetzt zu tief, aber genau, so habe ich die erstmal gefunden. Ich muss aber auch sagen, dass einige von denen, also wirklich auch die Mehrzahl, glaube ich, in den qualitativen Vorinterviews, die ich mit Betroffenen durchgeführt habe, so im Thema aufkam. Also ich habe mit den Betroffenen eben auch über ihre Gewalterfahrung gesprochen, über die Stigmatisierung, die sie erlebt haben und all sowas. Und das war auch total krass und lehrreich, darüber zu hören. Genau.
Okay. Nochmal für mich zum Verständnis bei den
Ja.
Stereotypen. Was ist denn bei dir rausgekommen? Haben
Ja.
zugetroffen, haben nicht zugetroffen? Unterschiedlich?
Genau, also ich meine, ich müsste das wahrscheinlich mal übertragen, weil ich hier gerade auch so die Tabelle vor mir habe. Ich habe jetzt, generell war es so, dass dass jetzt den negativen Stereotypen weniger stark zugestimmt wurde und den positiven Stereotypen stärker zugestimmt wurde. Das heißt, bottom line, weniger Stigmatisierung. Ganz generell. Auch da super. Ne? Wie gesagt, vielleicht, weil es eben viele, viele Menschen waren, die eh schon sensibilisiert sind für das Thema sexuellen Kindesmissbrauch, die Nähe haben zu mir und anderen Betroffenen und sowas. Ne? Ich habe das ja auch über Vereine und sowas, die sich damit auseinandersetzen, geteilt. Also da gibt es methodologische ja, Limitationen, sagt man da so schön, aber trotzdem ist es was richtig Schönes und was Bemerkenswertes. Genau. Und ich kann das mal sagen, also zum Beispiel bei den Negativen gab es eine Abnahme in der Zustimmung von 4 bis 30%. Na, also das heißt, 4 bis 30% Leute haben weniger zugestimmt und genauso war es dann auch bei der Ablehnung und sowas. Ne? Und andersrum auch bei den Positiven. Und das ist wirklich gut. Spannend war es, dass dieser eine Stereotyp, sie haben eine Krise überlebt und sind dadurch gewachsen, so ein bisschen ganz anders wahrgenommen wurde in meiner Studie. Das hängt aber, glaube ich, damit zusammen, dass das total abhängig davon war, welchen Stimulus, also welchen Zeitungsartikel man bekommen hat. Weil bei dem einen Kontrollartikel, da hatte die Person eigentlich gar kein Problem mit dem Missbrauch. Es ist quasi passiert, aber es war irgendwie nie ein Ding. Hatte ich tatsächlich auch im Interview jemanden, bei dem das so war. Und bei dem anderen, ne, Artikeln war es entweder Katastrophe, sage ich mal in Anführungszeichen, oder halt ja, Überwindung. Ne? Und deswegen kann das sein, dass die deswegen ein bisschen anders streuen, aber insgesamt trotzdem sehr, sehr überraschend. Genau, aber vielleicht, um erstmal die Kurve zu ziehen, es ging jetzt ja nicht nur darum zu gucken, okay, wie fällt die Stigmatisierung denn allgemein aus, sondern wovon ist die abhängig? Und da habe ich erstmal meinen Haupteffekt, der es besagt, dass diese verschiedenen Zeitungsartikel verschiedene soziale Distanz und verschiedene Stereotypisierung auslösen. Diesen Haupteffekt konnte ich erstmal nicht nachweisen. Das bedeutet, dass diese Gruppenunterschiede zwischen dem positiven, negativen und intersektionellen oder intersektionalen Artikel, dass die nicht signifikant waren. Da gab es zwar eine Richtung, dass bei einem positiven Artikel zum Beispiel weniger stigmatisiert wurde, aber diese Gruppenunterschiede in der sozialen Distanz zum Beispiel waren einfach nicht groß genug, um zu sagen, ja, das ist jetzt ein krasses Ergebnis. Das hat auch wieder Hintergründe und all sowas. Für Nerds und alle Interessierten könnt ihr euch gerne die Limitation in der Arbeit durchlesen, warum das alles so sein kann. Genau. Und das ist auch okay, alles so. Das habe ich erwartet, weil ich eine relativ kleine Stichprobe hatte, also nur so 150 Leute, was tatsächlich klein ist, auch wenn man es nicht glaubt. Genau, also das kam erstmal so raus. Aber ich habe dann, nachdem ich so diesen Haupteffekt untersucht hatte, habe ich, und auch andere Effekte, zum Beispiel sowas wie der Einfluss des Geschlechts oder der Einfluss von der Fähigkeit zur Perspektivübernahme auf die Stigmatisierung, ne? Kam auch nicht wirklich was raus, okay. Danach habe ich eine sogenannte Mediationsanalyse durchgeführt. Das bedeutet ganz grob, dass es eine zeitliche Abfolge gibt zwischen den drei Variablen, die man anschaut. Damit meine ich, dass man zuerst den Artikel liest, dann sich aufgrund des Lesens des Artikels irgendwas ändert, irgendeine Variable ändert und das wiederum einen Einfluss hat auf die Stigmatisierung. Und genau das konnte ich nachweisen bei der Empathie. Ich habe nachdem die Probanden, die Teilnehmenden an der Umfrage, den Zeitungsartikel gelesen haben, habe ich sie gefragt, ja, wie viel Empathie? Nicht so gefragt, aber habe ich quasi mittels verschiedener Fragen und Aussagen die Empathie erhoben. Und siehe da, Menschen, die höhere Empathie hatten für das Beispiel, für das Fallbeispiel, für die Person, die missbraucht wurde, die hatten auch weniger soziale Distanz und weniger krasse negative Stereotype. Das heißt, die haben weniger stigmatisiert. Ist jetzt nicht groß verwunderlich, ne? Also es ist nachvollziehbar, dass Menschen, die eh schon Empathie für eine Gruppe haben, mehr Empathie, einen Zugang zu denen haben, dass die weniger soziale Distanz haben, weniger Unsicherheit im Umgang und vielleicht auch weniger falsche Stereotype. Na, soweit so klar. Aber trotzdem war das erstmal interessant, das zu beobachten. Hier mache ich erstmal kurz einen Punkt und warte erstmal auf Mai, ob du noch hinterherkommst.
Keine
Aber soweit so
Fragen,
gut,
ich
oder?
komme hinterher. Ja, ergibt
Perfekt.
Sinn.
Cool. Ich finde, ich komme jetzt nochmal zu einem Teil, den ich persönlich besonders spannend finde. Weil ich neben dieser Mediationsanalyse von Empathie zum Beispiel auch etwas anderes betrachtet habe, nämlich Geschlechterrollen. Da ich explizit ein Fallbeispiel mit einem männlichen Missbrauchten hatte und nicht zum Beispiel einem weiblichen und einem männlichen oder einem weiblichen und einem diversen und einem männlichen oder sowas, sondern wirklich nur ein männliches Fallbeispiel, habe ich mir gedacht, Mensch, auch aus meiner persönlichen Erfahrung, es muss doch irgendeinen krassen Einfluss von der selbstempfundenen Maskulinität oder Femininität geben, das heißt vom Männlichkeitsempfinden, vom Weiblichkeitsempfinden, von den Leuten, die ja an der Umfrage teilnehmen und auch sowas, was die für Geschlechterrollen an sich wahrnehmen. Ne? Also wie traditionell das ist, wie meinetwegen progressiv das ist, ne? Wie patriarchal, wenn man so sagen möchte, auch. Ja, und das war sehr interessant. Da muss ich erstmal ziemlich suchen, was es so an guten Skalen dafür gibt, also wie ich am besten das erheben kann, weil es ja schon ein bisschen schwierig ist, wenn man jetzt in einem Fragebogen Leute so abfragt, ja, wie männlich bist denn du, wie weiblich bist denn du, so, ne, das ist erstmal ein bisschen komisch. Also erstens, was meine ich denn überhaupt mit männlich und weiblich? Das sind Riesenfragen, das kann keiner so wirklich sagen. Irgendwie identifizieren die meisten von uns sich eher als Männer oder eher als Frauen, geschlechtlich, aber auch persönlich. Und wir wissen aber nicht ganz, oder wir können es nicht ganz sagen, was das jetzt eigentlich bedeutet. So. Und bei meiner Studie habe ich das über die selbst eingeschätzte Femininität und Maskulinität erhoben. Das heißt, Leute sollten einfach nur sagen, inwiefern sie sich als traditionell maskulin oder feminin empfinden. Das Interessante ist, dass beides abgefragt wurde bei beiden Geschlechtern. Also ich habe nicht nur Frauen nach Femininität und Männer nach Maskulinität gefragt, weil wir ja meistens damit irgendwelche Rollen oder Eigenschaften verbinden, die ja auch beim anderen Geschlecht auftreten können und auch total oft auftreten. Ne? Und das war also auch interessant. Ich meine, Überraschung, natürlich haben sich die Frauen eher als feminin und die Männer eher als maskulin bezeichnet. Das wundert mich persönlich jetzt nicht sehr, aber nur trotzdem gab es da auch Schwankungen, sage ich mal, auch bei den nicht-binären Menschen, die teilgenommen haben. Und ja, und dann habe ich mir dieses Maß genommen, habe daneben noch ein etwas qualitativeres Maß gestellt, nämlich indem ich konkret gefragt habe, hey, ich habe hier eine Eigenschaft, wie würdest du die zuordnen? Ist das eher was Männliches oder eher was Weibliches? Und diese Eigenschaften waren, boah, das war alles Mögliche. Da war sowas wie einfühlsam dabei, erfolgsorientiert, stark, unabhängig. Das waren, ich glaube, 30 Stück. Also es war eine Riesenmenge an Eigenschaften, die die Leute zuordnen mussten. Dann habe ich diese Eigenschaften genommen und habe geschaut, inwiefern die Leute, die einzelnen Personen, diese Eigenschaft einem traditionellen Geschlechterrollenbild zugeordnet haben. Das heißt zum Beispiel Stärke eher dem Mann und einfühlsam Vermögen und Emotionalität oder sowas eher der Frau. Das ist diese traditionelle Sichtweise auf Geschlechterrollen. Und dann habe ich mir das in Verbindung mit der anderen Maskulinität und Femininität angeschaut. So, das heißt, ich habe jetzt also drei Variablen gehabt und konnte damit erstmal gucken, okay, wie wirkt sich das auf die Stigmatisierung aus? Ich habe da teilweise das Gefühl, dass ich ein bisschen zu sehr aushole, Leute. Es tut mir leid, aber es ist leider auch ein ziemlich großer Gegenstand. Genau. Soweit so gut, Mai.
Yes.
Okay. So, jetzt kommen wir zum Eingemachten. Also, wie wirkt sich das denn jetzt auf die Stigmatisierung aus? Ich habe mir das gruppenweise angeschaut. Also, das heißt, bezüglich der Positivgruppe, dem Negativartikel, dem intersektionellen Artikel, dem Betreuerartikel. Und habe geschaut, wie fällt die soziale Distanz aus bei geringer Maskulinität und hoher Femininität, hoher Maskulinität zum Beispiel. Na? Und das auch bei allen Befragten, also unabhängig vom Geschlecht. Und das Interessante hierbei war, dass in 3 von 4 Gruppen die soziale Distanz, also die Stigmatisierung, mit höherer Maskulinität zunahm. Das heißt, je maskuliner man war, desto mehr hat man stigmatisiert. Gruppenübergreifend, bis auf eine Gruppe. Und das war ein bisschen komisch. Die Gruppenunterschiede waren wirklich groß. Also für die Stichprobe waren die groß, ne? Die betrugen bis zu 0,5 Skalenpunkte, was wirklich viel ist für eine kleine Mini, für einen kleinen Artikel, den man liest, ne? Und genau, das heißt, ich konnte erstmal zeigen, dass ja, traditionelle Maskulinität einen negativen Einfluss hat auf die Stigmatisierung mittels sozialer Distanz zum Beispiel. Was ich natürlich überraschend fand, ist, dass dann das dem Negativartikel andersrum war. Also wenn jetzt plötzlich davon gesprochen wurde, dass dieser Mann viel darunter leidet und beruflich scheitert an sich und die Therapie nicht geklappt hat und die Familie und so weiter auch Probleme hat, dann komischerweise wurde bei hoher Maskulinität weniger stigmatisiert oder gab es weniger soziale Distanz. Ich muss sagen, das habe ich für mich nicht letztendlich komplett auseinandernehmen können, warum das so ist. Es kann sein, dass es auch zufällig so gestreut hat, aber es ist eigentlich unwahrscheinlich. Und genau, ich habe da ein paar Theorien zu, aber das ist dann auch ein bisschen sehr, sehr tiefgreifend. Die Bottomline, auch hier, die Zusammenfassung, das Fazit ist, generell zeigt sich, dass höhere Maskulinität bei Menschen allgemein zu einer höheren Stigmatisierung von sexuellem Kindesmissbrauch führt. So. Und mit dieser Maskulinität meine ich hier nicht Männlichkeit allgemein, sondern ich meine diese toxische, traditionelle Maskulinität. Traditionell muss nicht immer toxisch sein, aber ne, gerade im patriarchalen, hegemonialen Bild von Maskulinität ist sie das eben oft. So. Und das heißt nicht, dass Männlichkeit oder sich als maskulin zu empfinden generell bedeutet, dass man mehr stigmatisiert oder dass es was Schlechtes wäre. Das muss ich nur mal dazu sagen. Genau. Also das fand ich auf jeden Fall sehr spannend, vor allem auch, weil das bei den Interviews mit den betroffenen Männern auch ein Thema war. Na, also dass sie sich teilweise durch Missbrauch in einer ganz schwierigen Situation gefühlt haben zwischen ich bin stark, ich bin mächtig, ich bin dominant. Einerseits diesen Rollenbildern und andererseits ihre Erfahrung auch. Ne? Oh, ich war da schwach in der Situation, ich war hilflos, ich war unterlegen, ich war ne, all sowas. Und dass dieser Konflikt wurde mir aufgezeigt und andererseits eben auch so eine ganz verletzten Maskulinität auch, ne? So eine ganz unsicheren, die dann eben auch ins Toxische abdriften kann. Ne? Also dass Männer dann doch nicht nur bei Gewalterfahrung, aber eben auch bei Gewalterfahrung Schwierigkeiten haben, mit sich selbst als Mann zu leben. Na, einfach wegen den ganzen Stereotypen, wegen den Annahmen, Geschlechterrollen, all sowas. Genau, das war auf jeden Fall spannend.
Mega. Ja. Ja, also das erlebe ich auch immer wieder. Ich bin ja auch mehr mittlerweile auch mit Männern, männlichen Betroffenen im Gespräch, weil wir auch gerade schauen, sorry, mein Timer, weil wir auch gerade genau am Gründen der Männer-Community sind. Und das ist tatsächlich, wo ich das Gefühl habe, das ist so einer der großen Knackpunkte bei männlich Betroffenen, ne, dass sie ja oft also einerseits quasi Stereotyp Männlichkeit auf sie einprasselt beim Großwerden, beim Erwachsenwerden, gleichzeitig oft ja auch die Tatpersonen leider auch Männer sind. Das
Ja.
heißt, ne, quasi sich in der eigenen Peer Group, ne, im eigenen Kumpels, Freundeskreis sind dann plötzlich Menschen, die das eigene Geschlecht haben, das eigene Gender haben, plötzlich potenziell gefährlich. Ne? Also dass da dann auch Verstrickungen drin sind und dann immer wieder die Frage, okay, wer möchte ich sein? Möchte ich? Ich möchte kein Täter sein, aber ich bin ja irgendwie ein Mann. Was ist Männlichkeit? Und dass da echt ja, große Struggles entstehen und dass einige
Genau.
tatsächlich auch im Nachhinein erzählen und sagen, naja, ich bin tatsächlich eine Zeit lang auch in die toxische Maskulinität gegangen, weil ich gar nicht wusste, naja, dann baue ich halt ein fettes Schild vor mir auf, dass niemand merkt, dass da was ganz Verletztes da hinten dran ist.
Richtig. Ich meine, das sind ja Umgangsweisen von Menschen allgemein. Das trifft, ne, auf Männer zu, aber eben
Voll.
nicht nur Männer. Das sieht man ja auch bei anderen. Und da möchte ich auch klar sagen, dass das auch schwierig ist natürlich bei Frauen, wenn das passiert, weil einerseits wirkt es ein bisschen auch empowernd, ne, weil man sich stark macht und sowas, aber andererseits ist es natürlich nicht hilfreich im Heilungsprozess, ne?
Ja.
Und das heißt, da ist es auch schwierig, ein Auge offen zu halten. Genau. Ich habe das in meiner Masterarbeit auch zusammengefasst als: Wenn Jungen sexuell missbraucht werden, sehen sie sich mit einer Vielzahl an Widersprüchen konfrontiert. Erstens sind sie als Männer Opfer, aber das Bild vom wehrlosen, flüchtenden Opfer ist weiblich. Zweitens, sie hatten sexuellen Kontakt mit Männern und waren möglicherweise sexuell erregt, aber Homosexualität ist schlecht und unerwünscht. Oder sie hatten sexuelle Kontakte mit einer Frau, aber echte Männer lassen sich nicht durch das schwache Geschlecht in Anführungszeichen zu sexuellen Handlungen zwingen. Und drittens, sie benötigen Hilfe im Umgang mit diesen oft traumatischen Erfahrungen, aber Männer sind eigenständig und tapfere Indianer kennen keinen Schmerz. Also, so habe ich das ein bisschen zusammengefasst, quasi, was es da so gibt, was ich auch persönlich bei mir gespürt habe, was ich aber auch in den Interviews gehört habe, was ich in der Literatur gelesen habe. Ne? Das ist echt ein Riesenthema. Und wie du sagst, genau da kann dann eben das Abdriften in radikale Pick-up, Red Pill, was auch immer, Black Pill sogar Szenen kommen, ne? Ja, Frauenhass wirklich auch, ne? Aber nicht nur Frauenhass, ne? Und das ist echt schwierig. Und da hast du richtigerweise gesagt, natürlich geht Missbrauch auch größtenteils von Männern aus und betrifft größtenteils auch weibliche Kinder, also Mädchen. Aber genauso gibt es auch andersrum. Und auch die Form von Missbrauch können total sich unterscheiden. Ne? Also es gibt in der Forschungsliteratur die Trennung zwischen FCSA und MCSA, was männliche Täter und weibliche Täter quasi meint. Und auch ja, gleichgeschlechtliche und wie sagt man, unterschiedlicher geschlechtlicher Missbrauch und sowas. Also da gibt es wirklich total interessante Ergebnisse zu den einzelnen Formen und Kombinationen von Täter-Opfer-Situationen und all sowas. Genau. Ja, aber der springt dann irgendwo auf den Rahmen.
Ja, ich glaube, da kann man auf jeden Fall
Ja,
noch stundenlang
ja.
reingrinden in, was da so alles an
Genau.
Forschung ist und was man alles noch erforschen kann, ne?
Richtig, richtig. Also die Forschung ist auch total weit am Anfang und auch das Fazit von meiner Arbeit war, dass es viel zu tun gibt. Es gibt Riesenschritte zu tun, was die Pädagogik angeht, die Prävention von Missbrauch. Es gibt Riesenschritte, was das die mediale Darstellung angeht davon, was wie wir darüber persönlich sprechen und öffentlich darüber sprechen angeht, was Therapieformen und Möglichkeiten angeht. Also da gibt es so viel zu tun und das war auch auf jeden Fall ein Fazit in meiner Arbeit generell. Vielleicht so als Bottomline zu dem Recovery Framing, was ich ja untersucht habe, Recovery Perspective Framing, ist es halt, dass negative Darstellungen von Überlebenden in Zeitungen, das heißt, dass es ihnen nur schlecht geht und dass es Drama ist, dass die häufig vorkommen, ne, weil Negativismus zum Beispiel so ein großes Ding ist bei Zeitungen, also sowas, ne? Und dass man aber gucken sollte, dass sowas eben Teil des Problems sein kann und man stattdessen versuchen sollte, durch Empowerment und durch eine positivere Darstellung von Betroffenen allgemein zu weniger Stigmatisierung beitragen kann. Also das war so ein bisschen das Fazit von meiner Arbeit. Für alles Weitere kann man echt das Handout lesen oder die ganze Masterarbeit an sich. Genau, aber es ist wirklich ein schöner Exkurs. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich das auch gemacht habe, weil ich total viel gelernt habe über sexuellen Kindesmissbrauch, über die Folgen davon auch, ne? Und da aber auch über Männlichkeit und Maskulinität und all sowas und der Einfluss davon. Und genau, über Stigmatisierung an sich. Und das ist echt Richtig schön und super. Falls jemand in der Richtung forscht, irgendwo, irgendwie in der Sozialwissenschaft, kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Genau.
Krasses Fazit. Also krasses Fazit aus deinem, ja, aus deiner Arbeit. Und für mich wäre noch so eine abschließende Frage, wie ging es dir denn als Betroffener, der dann ja auch noch zu dem Thema geforscht hat? Also wie hat das vielleicht deinen Heilungsprozess oder deine Betrachtungsweise auf deinen Weg und auf, ja, auf das, was du erlebt hast, vielleicht verändert, beeinflusst?
Also es hat mir als Betroffener geholfen, erstmal mich selber weiter zu verstehen, weil ich erstmalig eine systemische Herangehensweise hatte, vom Wissen her, was mein Missbrauch betrifft. Ich konnte es erstmal einordnen. Was für eine Form von Missbrauch war es überhaupt? Und was für Folgen gibt es eigentlich allgemein? Wie vergleiche ich mich mit den Formen und Folgen und all sowas? Das war für mich super nützlich, das mal rauszufinden. Was sind eigentlich die aktuellen Zahlen zum Missbrauch? Wie viele andere missbrauchte Kinder gibt es? Wie viele davon sind Jungen? Wie viele sind Mädchen? Polizeiliche Kriminalstatistik ist, glaube ich, da das Stichwort für alle, die sich dafür interessieren. Ja, und das war also die eine Seite, das Wissen. Andererseits hat es mich natürlich auch belastet und getriggert. Also ich kann dir sagen, dass die letzten Monate richtig, richtig, richtig hart waren für mich. Nicht nur wegen dem Thema und wegen dem Druck einer Masterarbeit, auch wegen anderen Dingen. Also es gab in meiner Familie auch einen Todesfall und sowas. Und na, da kam vieles zusammen, aber genau, auch da war ich richtig krass depressiv, hatte Ende des Jahres sogar, Ende letzten Jahres, also hatte sogar kurz das Gefühl, ja, dass meine Arbeit nicht wirklich gut wird oder so. Hab dann relativ pessimistisch einfach nur irgendwie mich da durchgekämpft und bin dann aber Anfang diesen Jahres wirklich sehr, sehr gut rausgekommen und habe dann plötzlich gemerkt, dass es doch echt eine super Arbeit war und dass ich total viel daraus gelernt habe. Das heißt, es war auf jeden Fall hart für mich, mich selbst wieder damit zu konfrontieren, gerade auch was die Literatur zu Kindesmissbrauch angeht. Da gibt es wirklich viele, viele krasse Sachen, die wehtun, die aber auch wachrütteln. Und ja, generell möchte ich es als herausfordernde, aber wirklich bereichernde Erfahrung beschreiben. Ich will nicht sagen, dass ich es unbedingt Leuten empfehlen kann, denn das braucht wirklich eine gewisse Stärke und einen gewissen Mut. Und das verlangt einem auch was ab, finde ich. Es kommt natürlich auf die Person mit ihrem Hintergrund an, aber mir hat es auf jeden Fall was abverlangt. Und man muss wissen, ob man das quasi eingehen möchte. Für mich hat es sich, wie gesagt, gelohnt.
Wow, krass. Thaddäus, ganz, ganz großen Dank dir für dein Hiersein im Podcast, fürs Erzählen, wie dein Heilungsweg war, für deine Forschungsarbeit, dafür, dass du die auch so öffentlich machst. Und ich glaube, darf auch verraten, dass du ja auch schon Rückmeldungen bekommen hast zu deiner Arbeit, sogar international. Also, dass sie gelesen wird, ne? Dass da wirklich was passiert und dass die was bewegt. Und das ist mega. Also damit. Ja, damit bewegst du was.
Merke ich auch, und das bin ich total vorfreudig. Es gibt jetzt sogar die Option, dass meine Arbeit, also meine gesamte Arbeit an sich bei einer Fachtagung oder Konferenz oder sowas vorgestellt wird. Was für mich ja total krass ist, weil ursprünglich wollte ich einfach nur irgendeine Arbeit machen, die was bringt. Und plötzlich bekomme ich das Feedback und die Rückmeldung, dass es was bringt und fühle mich sehr geehrt dadurch. Genau. Vielleicht eine kleine Sache, die ich am Ende der Leitfaden-Interviews gemacht habe, auch am Ende des Fragebogens bei mir hatte. Das machst du bestimmt in deinem Podcast schon viel, aber ich habe da natürlich immer noch mal sowas wie, okay, du bist betroffen, fühlst dich ein bisschen allein damit, wo geht's hin und sowas. Ich habe da auch eine ganze Liste an möglichen Hilfsmöglichkeiten, auch für Männer herausgearbeitet, was ja vielleicht interessant ist. Deswegen, ich suche gerade danach, wenn es okay für dich ist, kann ich ja mal kurz darauf eingehen.
Ja,
Nur
sehr gerne.
zwei Worte zu den entsprechenden Vereinen.
Und auch gerne die Seite, dann können Menschen auch einmal da reinspringen in die Seite und sich
Genau.
deine Gesamtarbeit anschauen.
Mensch, jetzt bin ich gerade blind. Okay, jetzt habe ich hier erstmal was. Also generell, was ich gefunden habe diesbezüglich, ist das Hilfeportal sexueller Missbrauch. Das ist relativ bekannt. Das ist, glaube ich, auch von den unabhängigen Beauftragten für sexuellen Kindesmissbrauch. Die sollte man kennen. Und auch die Kommission dahinter, die sich deutschlandweit engagiert gegen Missbrauch. Dann das Überlebendennetz, der Weiße Ring. Als Verein, dann Zartbitter als Verein und das Bundesforum Männer, was sich generell auch mit Männern und Gewalt auseinandersetzt. Das sind ein paar Sachen, das kann man vielleicht auch irgendwo in Shownotes oder irgendwas reinbringen. Ansonsten steht es auch, glaube ich, irgendwo bei mir in der Arbeit drin. Genau, auf jeden Fall sollten sich Leute nicht alleine fühlen damit. Und es gibt auf jeden Fall Stellen, die sich bezüglich jeder Art von Gewalt auch mit Männern und auch spezifisch mit Männern auseinandersetzen. Das möchte ich auch ganz klar sagen. Mai, du selber sagst, dass ihr bei euch im Team auch gerade da was aufbaut. Genau. Und deswegen, das wollte ich auf jeden Fall sagen. Ihr seid nicht alleine. Und ihr müsst es auch nicht bleiben. Genau.
Das ist eine wundervolle Abschlussmessage, Thaddäus. Ganz, ganz großen Dank dir.
Ja, ich danke, dass ich das hier alles so darstellen konnte und das hoffentlich auch gut gemacht habe, was den Umfang und den Inhalt anging. Genau. Ich freue mich auch tatsächlich sehr, hier gewesen zu sein und das darstellen zu können. Und ja, dass im besten Fall irgendjemanden das was bringt, dass ich meine Masterarbeit geschrieben habe und dass ich mich entschieden habe, überhaupt öffentlich damit zu sein. Genau.
Da bin ich mir sehr sicher.
Und das war's mit der Doppelfolge mit Thaddäus Helm. Wir haben über seine persönliche Geschichte gesprochen. Wir haben über seine Forschungsarbeit gesprochen. Ich hoffe, du hast für dich viele Aha-Momente mitnehmen können, hast das eine oder andere gelernt. Wenn du dich interessierst für das Interview, das Thaddäus schon mal gegeben hat, das wir angesprochen haben, findest du das in den Shownotes. Wir haben auch die Links zu seiner Forschungsarbeit, zu allem, worüber wir gesprochen haben, auch die Anlaufstellen für Männer, haben wir alles verlinkt. Klick gerne in die Shownotes rein. Wenn du Kontakt mit Thaddäus haben magst, findest du auch das dort. Und wenn du im Survivor Queen Podcast mal sprechen magst, melde dich total gern bei uns. Gerne per Instagram oder einfach über Mail an hallo@survivorqueens.de. Hey, schön, dass du die Folge bis zum Ende gehört hast. Wenn sie dir gefallen hat, dann lass uns doch total gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify und oder Apple Podcasts da. Damit hilfst du, dass dieser Podcast noch mehr Menschen ausgespielt wird. Wenn du dich mehr zum Thema Traumaaufarbeitung einlesen magst, lade dir gerne unser E-Book für 0 Euro herunter oder komme zu einem unserer monatlichen Online-Events wie dem traumasensitiven Meditationsabend mit Elena vom Strong Mind Meditation Podcast oder zu unserem Online-Atelier mit unserer Kunsttherapeutin Claudia von der Lind. Oder zu einem unserer Webinare mit wechselnden Themen und SpeakerInnen. Du merkst schon, wir haben ganz schön viel zu bieten in der Survivor Queen Welt. Alle Links findest du in den Shownotes. Wenn dir unsere Arbeit gefällt und du uns grundsätzlich dabei unterstützen möchtest, dass wir so coole Projekte wie diesen Podcast hier weiterhin kostenlos produzieren und ausstrahlen können, freuen wir uns über eine Spende. Vielleicht ja sogar eine regelmäßige. Und wenn es nur 10 oder 15 Euro im Monat sind, das hilft uns als gemeinnützige Organisation schon sehr. Und damit verabschieden wir uns nun von dir und freuen uns, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören. Ciao, Kakao!